sehr verehrte Hörerinnen und Hörer. Die Podcast-Serie des Österreichischen Herzfonds heißt Herz Plus und dahinter wird immer ein wichtiges Thema stehen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zur Podcast-Serie 2026 des Österreichischen Herzfonds begrüßen. Mein Name ist Professor Dr. Kurt Huber, ich bin der Präsident des Österreichischen Herzfonds und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Sie über die Entstehung von Gefäßverkalkungen der Atherosklerose zu informieren, zu den Mechanismen, die dahinter stecken, zu den Risikofaktoren, die diese Mechanismen beeinflussen. Ich hoffe, dass Ihnen diese Podcast-Serie große Freude macht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer, in diesem Fall auch Zuseher, der Österreichische Herzfonds ist bemüht, Prävention, das heißt Verhinderung von Krankheiten, in den Fokus zu stellen. Ganz wichtig, es gibt viele Personen, die sogenannte kardiovaskuläre Risikofaktoren aufweisen, wie zum Beispiel hohen Blutdruck, zuckerkranke Patienten oder Patienten mit hohen Blutfetten. Und das kann, je länger diese Situation besteht, eventuell auch zusätzlich der Risikofaktor Stress, der Risikofaktor Rauchen, zu Gefäßerkrankungen führen, die am Ende mit Herzinfarkt oder Schlaganfall verbunden sein können, aus einer Situation, die sich niemand wünscht. Patienten, die aber bereits gefäßkrank sind, müssen sich fast noch stärker bemühen, diese Risikofaktoren abzubauen, in den Griff zu bekommen und manchmal auch entsprechend medikamentös behandelt zu werden. Ein ganz wichtiger Faktor, der all die genannten Faktoren wie Diabeteskrankheit, hohe Blutfette, hoher Blutdruck betrifft, ist Übergewicht oder im Fachjargon Adipositas. Wenn man dieses Übergewicht abbaut, hat man sehr oft gute Chancen, die Zuckerkrankheit in den Griff zu bekommen oder sie kann sogar komplett weggehen, den Blutdruck besser einstellen zu können, die Situation der Blutfette zu verbessern. Daher ist es sehr wichtig, Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer entsprechend stärkeren Körpergewichtsabnahme führen können. Und diese Maßnahmen können entweder eine ausgewogene, strenge Diät sein. Und wir haben erfahren, dass das sehr häufig nicht wirklich gut funktioniert. Und wenn es funktioniert, sehr rasch zu einem sogenannten Rebound führt, dass Patienten nach Stopp der Diät wieder zunehmen. Es gibt mittlerweile aber auch Medikamente, die man einsetzen kann, sogenannte Fettabnahme- oder Gewichtsabnahmespritzen, die heutzutage nicht für jedermann zugänglich sind, weil sie relativ teuer sind und von den Kassen nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen finanziert werden, aber doch auch zunehmend in Verwendung sind. Und man kann hier in einem Jahr sowohl mit einer strengen Diät als auch mit diesen Spritzen oft 15 bis 20 Kilogramm an Körpergewicht abnehmen. Aber Körpergewichtsabnahme heißt nicht Abnahme der Fettsituation, sondern es heißt eigentlich auch Verlust an Muskulatur. Und wir haben hier unterschiedliche Daten, aber in Einzelfällen wird beschrieben 20 bis 25, vielleicht auch 30% Verlust an Muskelmasse. Und diese Muskelmasse ist eigentlich nicht unwichtig. Man braucht sie für verschiedene wichtige Funktionen im Körper, speziell auch bei älteren Patienten ist das wichtig. Und ich möchte zu dem Thema Muskelverlust und was kann ich dagegen tun und wie soll ich mich verhalten, heute eine Spezialistin einladen, Frau Magister Karin Power. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin, sie ist Personal Trainerin, kann uns also zu diesem Thema sehr viel berichten. Wir kennen uns seit langem, daher sind wir per Du. Liebe Karin, ich freue mich, dass du hier bist. Und meine erste Frage an dich, warum ist Muskelverlust beim Abnehmen problematisch?
Ja, vielen Dank einmal für die Einladung zu diesem sehr, sehr, sehr interessanten Thema. Die Muskulatur, ich bezeichne die Muskulatur immer auch als unser größtes Longevity-Organ, also für die gesunden Lebensjahre ist einfach eine gut funktionierende Muskulatur essentiell. Das ist eingangs auch angesprochen, dass die Bewegung und vor allem die Muskulatur ein wichtiges Gewebe ist für unseren Stoffwechsel. Stichwort Diabetes, Insulinresistenz. Durch Muskulatur kann man hier auch, oder die Muskulatur verbraucht einen sehr großen Teil an Zucker. Das heißt, auch hier in der Prävention, aber auch in der Therapie von Diabetikern, von Menschen, die Insulinresistenz haben, ist ein wichtiger Teil die Bewegung. Man weiß das, dass durch die Bewegung, durch die Muskelkontraktion, die Insulinsensitivität erhöht wird. Also das ist eine ganz wichtige Maßnahme in den Therapien, aber auch eben in der Prävention. Die Muskulatur ist aber auch ein wichtiger Marker auch für das gesunde Altwerden. Denkt man mal an ältere Personen, die ja schwache Muskulatur haben. Wie bewegen sich diese Menschen? Was passiert sehr häufig, wenn sie hinfallen? Es kann oft der Anfang vom Ende sein. Das heißt, die Muskulatur ist ein wichtiger Schutzmechanismus, eben auch für Stoffwechsel, aber auch für ein aktives, selbstbestimmtes Leben. Die Frage ist natürlich immer, was versteht man jetzt genau unter Muskelaktivität? Was könnte das Ganze sein? Muskelaktivität beginnt für mich schon einmal in der Früh. Wie stehen wir auf? Wie bewegen wir uns auch im Alltag? Und wir wissen das, wir haben das wirklich sehr erfolgreich gemeistert, dass wir uns eine Umgebung geschaffen haben, wo wir uns nicht mehr viel bewegen müssen.
Ich darf vielleicht zu dem Punkt ein bisschen später noch dazukommen. Es wäre jetzt interessant, es kommt zum Muskelverlust, nicht nur zum Verlust des Fettgewebes. Auf das zielen wir ja im Prinzip ab. Warum kommt es denn eigentlich zum Muskelverlust?
Der Muskelverlust kommt deswegen zustande, weil natürlich durch eine Diät, also durch, oder auch, du hast es vorher erwähnt, auch durch Medikamente, die auch manches Mal zum Einsatz kommen, dass hier eine Situation entsteht, wo ein Kaloriendefizit eintritt. Und wenn wir jetzt ein größeres Kaloriendefizit haben, also wir fügen unserem Körper über einen längeren Zeitraum sehr wenig Energie zu, achten nicht auf ein adäquates Muskeltraining plus auf eine adäquate Proteinzufuhr, dann sagt der Körper, die Muskulatur kostet mir zu viel Energie und die baue ich ab. Use it or lose it. Und das ist wirklich wichtig, dass wir hier mit diesen zwei Faktoren entgegenwirken. Auf der einen Seite mit dem gezielten Training und gleichzeitig auch mit einer adäquaten Proteinzufuhr. Und somit können wir auch hier den Muskelerhalt gewährleisten, beziehungsweise dass der Muskelabbau nicht zu groß ist.
Also es sind zwei Faktoren, die wir ansprechen. Einerseits entsprechende proteinhaltige Ernährung und andererseits auch Training für bestimmte Muskulaturgruppen, speziell zum Beispiel beim älteren Patienten, Aufstehen oder gewisse Sicherheit beim Gehen und Stehen. Kannst du dazu Stellung
nehmen? Beinmuskulatur, Gesäßmuskulatur. Treppen steigen wieder im zunehmenden Alter einfach für viele schon einmal sehr, sehr schwierig. Ja? Und da braucht man eine kräftige Gesäßmuskulatur, braucht man Beinmuskulatur. Wir brauchen aber auch Gleichgewicht, also Sturzprophylaxe. Das sind alles wichtige Faktoren, die wir schon mit einfachen Maßnahmen jeden Tag auch trainieren und üben können.
Nun, gerade wenn man ältere Patienten anspricht, bei denen es wichtig ist, dass sie die wichtigsten Bewegungen und Tätigkeiten selbst noch durchführen können. Bei älteren Patienten, speziell bei Frauen, besteht ja auch eine gewisse Osteoporose-Gefahr oder Neigung. Inwieweit ist denn eine gut funktionierende Muskulatur und entsprechende Bewegung wichtig, um Osteoporose zu verhindern?
Unsere Knochen brauchen Belastung. Belastung wird oft so ein bisschen negativ bewertet, haben viele Leute Angst. Belastung ist immer so, oh mein Gott, da passiert jetzt irgendwas Schreckliches in meinem Körper. Die Knochen brauchen Druck, Zug und Sprungbelastung. Ja? Das heißt, springen, wir müssen jetzt da nicht irgendwie auf einen Sessel raufspringen, es reichen so kleine Erschütterungen. Und dadurch wird der Knochen angeregt, etwas dagegen zu tun. Und auch bei Druck- und Zugbelastungen, da sind wir eben beim Thema Krafttraining. Und das kann man lernen. Es ist nie zu spät.
Ich glaube, wichtig ist einmal, unseren Zuhörern zu erklären, was sozusagen die Mindestanforderungen sind, um Muskelschwund zu vermeiden. Welche Art von Training meinst du? Ist das ein Krafttraining, das man lernen kann und auch zu Hause machen kann? Oder sind wir da gezwungen, in Institute zu gehen und uns dort beraten und betreuen zu lassen?
Also es gibt hier unterschiedliche Möglichkeiten, die man hier umsetzen kann. Man kann vieles zu Hause machen. Also es gibt hier eine Vielzahl an Übungen. Denken wir an Kniebeugen oder eine Übung am Sessel hinsetzen, aufstehen, ohne dass wir uns mit den Händen abstützen. Das wäre schon einmal eine Einstiegsübung. Und dann gibt es natürlich, das wäre halt die Optimalsituation, wenn man das vorher angesprochen, Institute, Vereine, es gibt Gruppentrainings, wo man auch hingehen kann, wo unter Anleitung Übungen auch gezeigt werden. Und da gibt es eben verschiedene Kurse für unterschiedliche Zielgruppen. Das ist immer ganz wichtig, dass man jetzt, wenn ich jetzt Anfängerin bin, jetzt nicht gleich in einen fortgeschrittenen Kurs gehe. Und was man auch machen kann, dass man zum Beispiel mit einfachen Geräten einfach einmal arbeitet. Was sind Geräte? Gewichte zum Beispiel. Aber hier ist immer meine Empfehlung, bevor ich jetzt voll motiviert nach Gewichten in der Wohnung suche, dass ich zuerst einmal auch eine gute Ausführung erlerne von einer Übung. Also auch wenn man jetzt hört, und auch das ist meine Meinung, man braucht natürlich auch dann einen bestimmten Trainingsreiz, aber das muss man erst erlernen. Deswegen sind eben Gruppenkurse oder vielleicht einmal mit einem Physiotherapeuten oder mit einem Sportwissenschaftler, Sportwissenschaftlerin, Trainer, Trainerin, vielleicht einmal so eine Einführungsstunde, Stunden empfehlenswert. Aber es gibt auch Gruppenkurse und dann kann man natürlich auch eigenständig Trainings durchführen. Und es ist immer ganz gut, wenn man eine Struktur hat. Und deine Frage war auch, wie oft sollte man Muskeltraining machen? Also 2-3 Trainingseinheiten pro Woche sind schon empfehlenswert. Plus, ganz wichtig, das unterschätzen sehr viele, ist Alltagsbewegung. Wie eingangs schon erwähnt, wir haben uns eine Umgebung geschaffen, wo wir uns nicht mehr viel bewegen müssen.
Ein ganz wichtiger Punkt, du hast jetzt viele Möglichkeiten angeboten. Viele unserer Zuhörer haben vielleicht Sorge, dass diese Möglichkeiten, die man annehmen könnte, sehr in die Kosten gehen. Und wir wissen ja, es gibt hier ganz unterschiedliche Optionen. Es gibt Institute, wo man pro Monat relativ viel zahlt. Wenn man sich dann extra noch einen Trainer für ein paar Stunden organisiert, ist das wieder Geld. Aber ich denke, man kann hier sehr viel, was man wirklich braucht, auch ohne viel finanziellen Einsatz leisten. Es gibt ja mittlerweile auch mal im Radio, hört man Bewegungen,
Radio,
die man machen kann.
Super
es
Videos.
Es gibt Videos.
Videos online.
Ich denke, da kann niemand sagen, ich kann das nicht tun.
Wenn ich eine Ausrede finden will.
Wann ich mir es nicht leisten kann, kann ich es mit geringer finanziellen Aufwand wahrscheinlich schaffen.
Auf jeden Fall. Es gibt wirklich tolle Sendungen, tolle YouTube-Videos. Es wird hier, also man muss halt nur wissen, wo man sucht und vielleicht nicht gleich aufgibt. Und Geduld ist generell ein wichtiger Faktor, wenn es jetzt um Lebensstilveränderung geht.
Du hast jetzt schon darüber gesprochen, dass es bestimmte Trainingsmöglichkeiten für bestimmte Muskelgruppen gibt, was wichtig ist, was man wirklich tun sollte. Was spielt eine ganz normale Alltagssituation für eine Rolle? Also was spielt Gehen für eine Rolle, Stiegensteigen für eine Rolle, Gartenarbeit? Erzähl ein bisschen.
Also ganz, ganz, ganz wichtig, und das erlebe ich auch in meiner Praxis immer wieder, dass hier sehr häufig zu wenig gemacht wird. Ja? Nehmen wir also ein klassisches Beispiel, berufstätige Person. Man steht auf, fährt dann mit der U-Bahn oder mit dem Auto zur Arbeit, bewegt sich in der Arbeit vielleicht einmal bei der Mittagspause, geht essen, dann kehrt man wieder zurück am Arbeitsplatz. Dann ist man müde, weil man zwischendurch vielleicht noch immer wieder in die Naschlade gegriffen hat, Stress hat. Und dann wird es mit der Aktivität nach dem Büro schon gar nichts mehr und Alltagsbewegung haben wir nicht wirklich viel am Konto. Und dann summiert sich halt das. Weil es ist oft diese Trägheit, diese Müdigkeit.
Also was macht man jetzt?
Ja, also zuerst einmal auch herausfinden, wo könnte ich ansetzen? Das heißt, wenn ich jetzt da in die Arbeit fahre, sagen dann viele, naja, ich bin schon viel Stress in der Früh. Dann sage ich, okay, was wir machen können. Und da kommen wir wieder zu einem wichtigen Thema, zum Blutzucker. Also nach dem Mittagessen, vielleicht so 10 Minuten, eine kleine Runde um einen Häuserblock gehe oder ich gehe die Treppen hoch zum Büro, nehme nicht den Lift. Und diese moderate Bewegung, 15, 10 Minuten, hat eine nachweisliche Wirkung auf unseren Blutzucker. Das wird nämlich der Blutzucker gesenkt. Und das sind so kleine Hacks, die man hier wieder umsetzen kann. Und wichtig ist, dass man jetzt nicht zum Perfektionisten mutiert. Also man muss das jetzt nicht alles immer ja akribisch umsetzen, aber so 80% sollte man das vielleicht schon.
Also wie viele Schritte pro Tag sollte man?
Ja, das ist halt immer so eine Sache. Gibt es auch unterschiedliche Angaben, aber ich sage immer so, je nach Person, kommt auch immer auf die Person drauf an, also 8 bis ja vielleicht einmal 10.000 Schritte pro Tag und nicht in der Woche.
Können auch mehr sein, nämlich.
Oder auch mehr.
Und wenn du jetzt über Gymnastik oder Krafttraining sprichst, wie oft in der Woche und wie lange? Was würde
ich also da würde ich schon so 2 Einheiten pro Woche schon als Ziel vornehmen. Und da würde ich ein Ganzkörpertraining empfehlen. Was ist ein Ganzkörpertraining? Man mit den Übungen macht für die Beine, was wären zum Beispiel beinkräftigende Übungen? Kniebeugen, Stufensteigen, vielleicht hat man eine kleine Erhöhung zu Hause oder vielleicht in der Wohnung sogar Stufen rauf, runtersteigen zum Beispiel, schult auch gleichzeitig die Balance. Dann für Oberkörperübungen, beispielsweise wenn man ein Theraband hat, so ein Widerstandsband beispielsweise oder leichte Gewichte wie Wasserflaschen könnte man für die Schultermuskulatur einfach die Flaschen einmal so in die Hand nehmen, Hände hoch, Arme ausstrecken, absenken, hochstrecken. Dann je nach Person, je nach Fitnesslevel kann man natürlich auch Übungen am Boden machen, auf der Matte machen. Einfach nur mal in eine Stützposition, ich spreche jetzt noch nicht Liegestütz an, einfach nur in einer Stützposition halten. Was war die einfachere Variante? Am Tisch einmal abzustützen. Und da könnte man vielleicht einmal probieren, beugen, strecken.
Also ich höre lauter im Grunde genommen einfache Dinge, die jedermann machen kann, wenn er nur weiß, was er tun soll.
Genau. Und nicht zu kompliziert.
Und wie oft und wie lange. Ich möchte jetzt vom Krafttraining oder vom Training und Bewegung ein bisschen weggehen. Du hast ja anfangs erwähnt, dass der zweite wichtige Baustein ist die richtige Ernährung, um jetzt einen stärkeren Muskelverlust gegenzuwirken. Welche Rolle spielt die Ernährung? Kannst du dazu ein paar Worte sagen?
Also generell ist die Ernährung ganz ein wichtiger Hebel, wenn es jetzt auch darum geht, in der Prävention von all den Erkrankungen, die du heute erwähnt hast, ist die Ernährung einer der wichtigsten Hebel, die wir hier haben. Und da ist natürlich für den Muskelabbau, damit man den Muskelabbau verhindern, ist natürlich eine adäquate Proteinversorgung wichtig. Proteine ist gleich Eiweiß. Ja? Und die Frage ist natürlich immer, was esse ich da, wenn ich jetzt mehr Eiweiß essen sollte? Ja? Viele denken immer gleich einmal an Fleisch. Ja, Fleisch ist ein guter Lieferant für Eiweiß. Wir haben natürlich auch Fisch, Eier, Milchprodukte, Hüttenkäse, Topfen zum Beispiel, sind alles so tierische Produkte. Aber ganz wichtig, Stichwort auch Herzgesundheit, auch eine pflanzenbasierte Ernährung. Wir haben Hülsenfrüchte, wir haben, viele Menschen verdrehen jetzt vielleicht so den Kopf und sagen, schmeckt mir nicht, Tofu. Oder Tempeh. Tempeh sind fermentierte Hülsenfrüchte. Muss man wissen, wie man das Ganze auch zubereitet. Oder Sojaprodukte liefern eine wertvolle Quelle, also Hülsenfrüchte.
Prozentsatz von, sage ich, Gemüse zu anderen Proteinprodukten?
Also ich würde, wenn man vielleicht so eine Skizze machen, wie ein Teller ausschauen sollte, ich glaube, da kann sich dann jeder mal was vorstellen, so 50% vom Teller sollte Gemüse sein. Ja? Man spricht auch hier von der Menge her, was sollte man so ein Gramm zum Beispiel, so mindestens 400 Gramm Gemüse pro Tag, nicht in der Woche, sondern pro Tag. Und dann, wenn wir uns das Tellerprinzip nochmal anschauen, je nach Zielsetzung so ein Viertel Proteine, ein Viertel komplexe Kohlenhydrate. Oder je nach Diät könnte man auch den Kohlenhydratsektor noch ein bisschen minimieren.
Was sind komplexe Kohlenhydrate für unsere Zuhörer?
Ja, komplexe Kohlenhydrate sind Kohlenhydrate, wo der Blutzuckerspiegel nicht so schnell ansteigt. Das sind Vollkornprodukte. Hier zählen auch, wie vorher Hülsenfrüchte angesprochen, Hülsenfrüchte haben Proteine, aber auch viele Kohlenhydrate und komplexe Kohlenhydrate. Dann haben wir natürlich auch Kartoffeln. Was wir hier nicht essen sollten, sind zum Beispiel also Weißmehlprodukte, Süßigkeiten, Mehlspeisen. Das sind einfache Kohlenhydrate.
Jetzt hast du uns erzählt, was wir alles essen sollen und wie viel wir essen sollen. Ist das nicht ein bisschen widersprüchlich? Wir wollen abnehmen und ja, jetzt essen wir all das, was du gerade berichtet hast. Kannst du noch ein bisschen was über die Mengen sagen, also, wie oft man am Tag essen soll?
Ja, das ist natürlich auch von der Menge her oder von der Mahlzeitenhäufigkeit her, ist es wirklich sehr, sehr, sehr individuell, weil es auch immer darauf ankommt, wie aktiv ist auch diese Person. Macht die jetzt wirklich gezieltes Training? Macht die Person jetzt wirklich eine komplette Lebensstilveränderung, dann werden wir vielleicht mit 2 Mahlzeiten nicht auskommen oder mit 3 Mahlzeiten. Braucht man vielleicht auch nach dem Training einen kleinen Snack oder vor dem Training eine kleine Zufuhr von Energie. Prinzipiell würde ich schon empfehlen für Personen, die jetzt abnehmen wollen, dass man sich das genau mal anschaut, warum essen wir überhaupt? Und das ist meistens nicht nur Hunger. Und da würde ich einmal ansetzen. Und dann ergibt sich meistens auch so diese Frage, wie viele Mahlzeiten soll ich überhaupt essen? Weil diese Mahlzeit zwischendurch ist oft gar nicht so am Radar. Die passiert so unbewusst.
Wir haben jetzt sehr viele Sachen besprochen. Vielleicht können wir in einer Kurzzusammenfassung mit ein paar wenigen Worten sagen, was sind denn die häufigsten Fehler beim Abnehmen? Ja.
Zu schnell, dass man zu schnell Gewicht verlieren möchte und zu viel. Geduld, also dass keine Geduld da ist, immer dieses Ungeduldige. Ja, jetzt war ich 5-mal in der Woche beim Training und habe keine Kohlenhydrate gegessen und es geht nichts weiter. Das ist der falsche Ansatz. Ja, also es geht um eine langfristige Umstellung. Und ich sage immer, weniger ist mehr. Versucht man wirklich ein paar Punkte herauszunehmen, wo man sagt, das fällt mir jetzt leicht, das umzusetzen. Oder ich lege jetzt den Schwerpunkt vorrangig mal auf die Bewegung. Es ist für viele Menschen einfach zu viel, Ernährung umzustellen, Bewegung plötzlich in das Leben zu integrieren. Dann muss ich noch meinen Schlaf optimieren, dann muss ich noch meine Pausen machen.
So, du plädierst für eine ausgewogene Ernährung in der richtigen Zusammensetzung.
Sehr pflanzenbasiert.
Das widerspricht eigentlich völlig den sogenannten Crash-Diäten, dass ich sehr schnell ganz viel abnehmen kann.
Ja, also das ist absolut, geht nach hinten los, weil es bedeutet auch immer für den Körper sehr viel Stress.
Wie oft soll man sich denn auf die Waage stellen, wenn man abnimmt?
Schwierige Frage. Ja, ich würde schon so, wenn man jetzt das Ziel hat, abzunehmen, ich würde eher so die Körperzusammensetzung, die Messung der Körperzusammensetzung heranziehen. Aber wenn man es jetzt einfach machen will, so 2-3 Mal die Woche, würde ich schon, wenn man das jetzt wirklich das Ziel hat, abzunehmen.
Wie viel soll man denn im Monat abnehmen, wenn man sich ja Konsequenz verhält?
Ja, also ich würde, ein Erfolg ist schon mal so, ja, so 1-2 Kilo, ja.
Also Geduld,
das ist ist wirklich das
also
A und O.
Also täglich auf die Waage steigen.
Nein, also es gibt nichts. Menschen, die stellen sich 3-4 Mal am Tag auf die Waage.
Ja, und vielleicht wirklich ganz zum Abschluss, was sind die wichtigsten Empfehlungen zum Thema Verhinderung, Muskelabbau, richtige Ernährung? Kannst du das nochmal zusammenfassen? Ja,
also das Wichtigste ist wirklich einmal das Training, Krafttraining. Und da habe ich einen Ansatz, jede Übung zählt, besser eine Übung als gar keine Übung. Ernährung, wichtiges Thema für den Erhalt der Muskulatur, brauchen wir das Protein, wenn wir kurz eine Zahl auch nennen, so 1,5, 1,6 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, wenn wir von Proteinmengen sprechen, aber da sprechen wir auch bei starken Adipose, das vom Zielgewicht. Und ja, was ist wichtig? Die Alltagsbewegung. Und da kann man heute sofort beginnen. Da braucht man nicht auf morgen warten. Wie spät ist jetzt? Wir haben Zeit genug, der Tag.
Ja, liebe Karin, liebe Frau Magister Karin Bauer, ich darf mich ganz herzlich bedanken für dieses sehr nette und informative Gespräch. Ich bin sicher, es hat auch unseren Zuhörern sehr gut gefallen. Und alle von Ihnen, meine lieben Zuhörer, die mehr wissen wollen, Frau Magister Karin Bauer ist im Internet auffindbar und sie ist sicher bereit, Ihnen hier auch entsprechende Informationen zu geben. Ich darf mich herzlich bedanken. Es hat Freude gemacht. Dankeschön.
Dankeschön.
Auf der Website des Österreichischen Herzfonds finden Sie informative Drucksorten, die Sie kostenlos bestellen können. Unsere Website lautet www.herzfonds.at.